Deutschlandfunk Kultur. Gespräche und Musik zu Heiligabend.
Liebet eure Feinde. Das sagt Jesus, dessen Geburt Christinnen und Christen jetzt an Weihnachten feiern. Und so jedenfalls steht es in der Bibel, im Matthäusevangelium. Aber dieses Evangelium, das ist nicht die einzige Quelle für dieses durchaus bemerkenswerte Prinzip der Feindesliebe. Wir wollen uns dem in den nächsten 2 Stunden widmen. Wir wollen fragen, woher diese Idee überhaupt kommt. Man könne oder man solle vielleicht sogar seine Feinde lieben. Was das heute bedeuten kann, ob das überhaupt erreicht werden kann oder wo vielleicht dieses Prinzip auch mal fehl am Platz sein kann. Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich freue mich, 3 Gäste zu diesem Gespräch zu begrüßen. Bei mir im Berliner Studio ist Friederike Krippner. Sie ist Leiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin und Mitautorin der neuen Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Nachmittag.
Frau Krippner, bevor wir dem Begriff der Feindesliebe genau auf den Grund gehen, will ich schon mal ein kurzes Schlaglicht auf mögliche Anwendungsfelder werfen. Wo wäre es Ihnen gerade besonders wichtig, dass Menschen versuchen, ihre Feinde zu lieben?
Überall. Das ist ein universales Prinzip und wir können wahrscheinlich gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, was das in verschiedenen Sphären bedeutet, aber es ist sowohl privat gemeint als auch politisch.
Als 2. Gast aus München zugeschaltet begrüße ich Wolfgang Schmidtbauer. Er ist Psychotherapeut, Autor zahlreicher Bücher, darunter das Buch Feindesliebe, Plädoyer für ein fast vergessenes Prinzip. Herzlich willkommen, Herr Schmidtbauer.
Hallo, ja, nach Berlin.
Herr Schmidtbauer, auch an Sie die Frage, vielleicht auch aus Ihrer Anschauung als Psychotherapeut, in welchen Beziehungskonstellationen, wo wäre denn mehr Feindesliebe besonders hilfreich?
Naja, ich glaube, dass man das gar nicht steigern kann. Also es geht halt darum, dass man sich einfach nicht überwältigen lässt von Rachsucht, also von so einer Idee, dass ein Feind ein kompletter Feind ist, sondern dass man halt versucht, das Positive auch zu behalten, oder? Das ist, denke ich, ist ein ganz wichtiges Prinzip, würde ich sagen, halt in meiner Arbeit als Therapeut, aber es ist sicher auch ein ganz wichtiges politisches Prinzip. Und für diesen Aspekt habe ich mich dann ja auch in diesem Buch stark gemacht.
Zusammen mit Ihnen im Münchner Studio sitzt Sliman Halabi. Er ist Psychologe an der Universität Wuppertal. Er organisiert Dialoggruppen zwischen Israelis und Palästinensern und ist Projektmanager für die Europaprojekte der israelisch-palästinensischen School for Peace. Herzlich willkommen, Herr Halabi.
Hallo.
Auch an Sie die kurze Frage, wo wünschen Sie sich denn gerade besonders dringend mehr Feindesliebe?
Ja, mehr Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen. Mir ist wichtig, dass die Leute die anderen als Menschen sehen und respektieren. Und das fehlt mir oft in verschiedenen Diskussionen über die Politik, den Konflikt und andere schwierige Themen, würde ich sagen.
Ja, da haben Sie alle 3 schon sehr große Felder aufgemacht. Universal, die Rachsucht, gegen die die Feindesliebe steht und die verschiedenen Ebenen, auf denen das stattfinden kann in Konflikten, im Wahrnehmen des anderen. Ich glaube, da werden wir über alles noch mehr sprechen. Ich will an dieser Stelle schon mal sagen, dass wir die Sendung 2 Wochen vor der Ausstrahlung aufzeichnen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wundern Sie sich nicht, wenn wir jetzt nicht über aktuelle politische Entwicklungen reden. Ich bin mir aber ganz sicher, dass eigentlich alles, was wir hier sagen werden, doch eine längere Gültigkeit hat. Heiligabend, das ist ja der Tag, an dem manche Menschen feiern, dass dieses kleine Kind Jesus als Friedensstifter auf die Welt gekommen ist. Und manche, vielleicht auch die gleichen Menschen, überlegen sich, wie sie jetzt eigentlich diesen Abend und diese Feiertage in dieser schwierigen familiären oder anderen Konstellation überstehen sollen. Und ich glaube, dass beides Anlass genug ist, nochmal über die Feindesliebe nachzudenken. Wir wollen das Nachdenken in dieser Sendung auch immer musikalisch begleiten. Hier haben wir einen Weihnachtsklassiker von Lou Rawls in einer Coverversion der US-amerikanischen Band Black Pumas. Dahinter steckt die Überlegung, es ist eigentlich erst dann wirklich Weihnachten, wenn überall auf der Erde Glück und Frieden herrscht. Christmas will really be Christmas.
Christmas will really be Christmas. Yeah. When peace on earth has come to stay,
Wir machen uns hier im Deutschlandfunk Kultur Gedanken über die Feindesliebe. Und dazu möchte ich erstmal gern genauer diesen vorhin zitierten Satz von Jesus anschauen. Nicht, weil er der Einzige war, aber vermutlich ist dieser Satz der bekannteste. Heißt also, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Frau Krippner, als evangelische Theologin, können Sie uns diesen Satz in den Kontext stellen? Es ist ja nicht nur die Bergpredigt, sondern genauer gesagt ein Teil, in dem Jesus Bezug nimmt auf Gebote aus der hebräischen Bibel und dabei immer so ein Muster hat, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und worauf will er da hinaus?
Genau, es ist in der Bergpredigt, da sind eine ganze Reihe von solchen Antithesen da und das ist eben eine davon. Und da sehen wir schon das erste Problem, denn davor steht eben, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und für dieses du sollst deinen Nächsten lieben gibt es tatsächlich auch im Alten Testament eine Entsprechung in 3. Moses, dem 19. Buch. Aber es gibt keine Entsprechung dem zweiten Satz, nämlich und du sollst deinen Feind hassen. So, das heißt, da wären wir gleich drin damit, was das eigentlich für eine Denkbewegung an der Stelle ist. Denn es hatte eine ziemliche Wirkmacht, die, würde ich auch sagen, sehr antijüdisch war. Wenn wir uns jetzt anschauen, was soll das heißen, dann ist es erstmal in der Bergpredigt, wie ich eben schon sagte, eine ziemlich krasse und auch wirklich universaler Anspruch, nämlich du sollst deinen Feind lieben. Das ist sowohl im Privaten wie auch im Politischen eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und diese Aufgabe gibt es. Und da gibt es auch erstmal kein Zurück hinter. Sie kann allerdings, und auch diese Spannung haben wir in der Bergpredigt, sie kann durchaus in Spannung geraten zu anderen Geboten, die dort sind. Also beispielsweise zum Gebot der Nächstenliebe, das ja auch ganz prominent ist. Weil es die Frage ist, kann ich eigentlich meinen Nächsten immer damit schützen, dass ich den Feind liebe?
Können wir mutmaßen, warum Jesus sowas gesagt hat?
Na, wir haben ja da die Situation, dass der Jude Jesus in einem römischen Staat lebt, in dem er eine unterdrückte Gruppe ist. Und ich glaube auch in dieser Form, das ist eine Art von zivilen Widerstand, von friedlichen zivilen Widerstand, sagt er eben, na, wir reagieren darauf nicht mit Gegengewalt, sondern wir reagieren damit mit radikaler Liebe. Und das ist erstmal widersinniger Gedanke, weil ich nämlich eben denke, naja, wenn mich jemand angreift, dann schlage ich zurück. Aber nein, ich entscheide mich in dieser Stelle für die radikale Gottesliebe. Und das ist schon das, was die Bergpredigt auch durchzieht.
Herr Halabi, Sie kommen genau aus dieser Region, aus Israel-Palästina. Und Sie gehören der arabischen und manche würden auch sagen der palästinensischen Minderheit der Drusen an. Das heißt, es sind israelische Staatsbürger, aber eben mit einer arabischen ethnischen Identität, wenn man dieses schwierige Wort verwenden kann. Wie ist das denn mit der Feindesliebe? Finden Sie die auch irgendwo im drusischen Glauben verankert, von dem ich weiß, dass er gar nicht so offen studierbar ist, weil es auch so ein bisschen eine Geheimlehre ist?
Also das ist eine sehr interessante Frage. Als Sie mir das gefragt haben, ich musste mehr denken und versuchen zu finden, wie ist das bei uns? Und es ist besonders schwierig, weil die Drusen als Minderheit ist eine verfolgte Gruppe. Also die sind ein Teil von Islam oder waren ein Teil von Schiiten-Islam vor 1000 Jahren und sind raus von Islam sozusagen gekommen. Und das heißt, da gab es also viele Kosten für diesen Schritt. Die sind verfolgt von Sunniten, Muslimen und das heißt, muss man irgendwie mit den anderen gut umgehen. Und ich glaube, für die Drusen selber, sie haben diese Strategien entwickelt, dass man nicht Rache suchen oder Rache vermeiden, dass ihre Würde sehr wichtig und muss man das behalten. Aber die Frage selber, wie man die anderen liebt, ist es nicht genau, was wir suchen, sondern wie wir mit anderen gut umgehen, ohne dass wir streiten. Ne? Also es gibt schon theologische Unterschiede zwischen uns und anderen Religionen und müssen wir irgendwie miteinander gut umgehen, ohne dass wir streiten. Und das heißt also, okay, kann man sagen, ich liebe die anderen, obwohl das nur eine Strategie ist oder nicht authentisch gemeint ist. Aber das ist, was man als ein Mitglied von einer Minderheit daran glaubt, um diese Beziehungen positiv halten. Ne?
Positive Beziehungen und ein guter Umgang mit den anderen ist ja vielleicht schon ein erster Schritt zur Feindesliebe. Herr Schmidbauer, es ist vielleicht ganz heilsam für Christinnen und Christen, sich auch zu sagen, naja, Jesus hat die Feindesliebe nicht erfunden. Wir haben schon von Frau Krippner gehört, dass das nämlich manchmal so auch ein bisschen dargestellt wurde, ne, im Kontrast dann zum Judentum, das so antijüdisch ausgelegt wurde. Also ihr habt das noch nicht verstanden, aber wir Christen und Christinnen wissen, dass wir auch die Feinde lieben sollen. Es gibt aber ja auch ganz andere Quellen. Sie nennen in Ihrem Buch die Veden, also sehr alte Schriften aus Indien. Da gibt es das Prinzip von Ahimsa. Was ist da gemeint und was ist das heute noch präsent?
Ja, das ist in Indien noch präsent, aber es ist, glaube ich, ähnlich wie halt das Schicksal der Feindesliebe in der christlichen Tradition, dass halt die Radikalität, mit der das Jesus ausgesprochen hat, dass die natürlich sehr schwer in sozusagen strukturelle politische Formen übertragen werden kann. Und worum es mir geht, ist eigentlich so eine Rückkehr, eigentlich ja auch zu der Tatsache, dass der Mensch ja ein soziales Tier ist. Das heißt, dass der Mensch an sich dem Menschen primär wohlgesonnen ist. Und gerade weil Sie vorher ja diese Geschichte von dem Kind erzählt haben, es ist ja so, dass eigentlich die Liebe der Eltern zum Kind ist eigentlich auch Feindesliebe, weil wenn man sich das romantische Paar vorstellt, das plötzlich von einem Baby überrascht wird, dann ist da natürlich, das Baby ist eigentlich der Feind dieser romantischen Liebesbeziehung, wo zwei Menschen ausschließlich füreinander da sind. Und wie nun dieses Paar diese Aufgabe, diesen Feind zu lieben, bewältigt, das entscheidet eigentlich das Schicksal der Ehe.
Das ist eine interessante Auslegung und da hören wir natürlich auch ein bisschen Freud durch, der, glaube ich, auch zu Ihren vielleicht Gedankengebern gehört, auch für dieses Buch, auch wenn Sie sich kritisch mit ihm auseinandersetzen. Ich glaube, Feindesliebe hat auf jeden Fall viel mit Hoffnung zu tun und hier haben wir den nächsten Song. Da ist es ein Israeli, der die Hoffnung besingt, dass wir uns eines Tages alle zusammentun, um die Welt besser zu machen. Avishai Cohen mit Song of Hope.
There comes a time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. This is a song of hope. Do-do-do-do. Do-do-do. This is a song of hope.
Wenn wir hier im Deutschlandfunk Kultur über Feindesliebe nachdenken, dann lohnt es sich, glaube ich, sich mal die beiden Bestandteile des Wortes genauer anzuschauen, also Feind und Liebe. Und da drängt sich mir die Frage auf, warum ich überhaupt von einem Feind reden muss. Also der Mensch ist des Menschen Wolf, das hat schon Thomas Hobbes gesagt, aber Herr Schmidbauer, das klang gerade bei Ihnen schon an. Sie sind da vielleicht nicht unbedingt grundsätzlich einverstanden. Sie sagen also, Menschen, zumindest in der Steinzeit, sind sich nicht unbedingt gleich als Feinde begegnet.
Ja, ich denke, dass halt das Konzept des Feindes, dass das ganz eng mit unserem Besitzdenken zusammenhängt. Nach allem, was wir über die ganz frühen Kulturen, die auch unsere Evolution, was unsere biologische Ausrüstung angeht, bestimmt haben, dann gibt es da keine organisierten Kriege und auch keine Feinde in dem modernen Sinn. Und die moderne Auffassung von Feindschaft, die hängt eigentlich fast immer mit Besitz zusammen. Also es gehört mir irgendetwas und derjenige, der mir diesen Besitz verkürzen will, das ist mein Feind und er bleibt es so lange, bis ich sozusagen meinen Besitz wiederhergestellt habe. Und das ist eigentlich ein sehr destruktives Prinzip und deshalb finde ich das halt sehr bewundernswert, diesen Einfall von Jesus, dass man halt das einfach umdrehen kann, oder? Und sagen kann, liebet eure Feinde. Also es ist einfach eine super gute Idee, dass man das überhaupt erstmal denken darf.
Sie haben von Besitz gesprochen. Besonders feindlich geht es zu, wenn es um Land geht. Und da können wir dann natürlich nochmal in den Nahen Osten schauen. Herr Halabi, Sie sind ja nicht nur selbst Druse, sondern Sie haben auch dazu geforscht, wie Drusen und Drusinnen sich positionieren in dieser schwierigen Gemengelage zwischen Israelis und Palästinensern. Von außen geht man da ja oft davon aus, dass es so ein binärer Konflikt und für die einen sind das eben die Freunde, für die anderen die Feinde. Wir haben hier die jüdischen Israelis, dort die muslimischen oder bisweilen christlichen Palästinenser. Aber es gibt eben die Drusen, das ist sozusagen eine Zwischengruppe mit israelischer Staatsbürgerschaft, aber arabischer Identität. Zeigt das vielleicht da beispielhaft, dass viele Konflikte einfach viel komplexer sind und es gar nicht so einfach ist, die Welt in Freund und Feind einzuteilen?
Ja, auf jeden Fall. Also viele sagen das schon in postkolonialische Kontexte, die verschiedene Gruppen sind, also mehr als zwei. Und es gibt jetzt diese Kritik, besonders in Sozialpsychologie, mehr und mehr sagen die Leute, dass wir immer so an zwei Gruppen geguckt und nicht mehrere. Und das macht unsere Analyse sehr beschränkt. Und genau ist die Sache mit Drusen, also die sind Araber, das stimmt. Und als Araber in den Heiligen Land sollten sie als Palästinenser sein, wenn man also an Araben guckt, aber ihre Geschichte ist besonders, dass sie sehr beeinflusst von israelischer Identität durch verschiedene Schritte, die Israel gemacht hat, um die Drusen an ihre Seite zu bringen. Und das sieht man in verschiedenen Kontexten auch, wie man die Identitäten von Minderheiten würde manipuliert, zum Beispiel in Südafrika oder andere Kontexte, wo man dann nach mehreren Jahren Krieg eine Gruppe, die sich selber identifiziert, sich anders. Und das ist gerade die Situation mit den Drusen. Viele gehen zur Armee, es ist die Mehrheit von den Drusen und sind gleichzeitig Araber. Und das macht also eine große Identitätskonflikt, besonders wie die anderen uns sehen. Also viele Palästinenser sehen die Drusen als illoyal, ne? Mhm. Und Israelis, die Drusen, die sich als Palästinenser identifizieren, sehen uns auch als illoyal. Also wir sind wirklich in einer sehr schwierigen Situation zwischen Identitäten, die man sieht als sehr exklusiv. Also kann man nicht Araber sein und gleichzeitig auch sehr Israeli sein? Und kann man nicht als Israeli sein und auch Palästinenser oder an palästinensischen Nationen glaubt? Ne? Und das ist genau diese komplizierte Situation von den Drusen in Israel.
Diese komplizierte Situation, von der man aber wirklich, glaube ich, auch etwas lernen kann, wie man auf Konflikte schaut und dass man eben vielleicht nicht immer nur zwei Parteien suchen sollte, sondern auch schauen sollte, ob es da nicht noch jemanden dazwischen gibt. Mhm. Frau Krippner, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgehen, Jesus hat gesagt, ihr sollt eure Feinde lieben, dann müsste man ja denken, Christen und Christinnen würden mit ihren Feinden mindestens freundlich umgehen. Und haben wir in der Geschichte gesehen, dass das wahrlich nicht immer der Fall war. Und es gibt sogar theologische Statements dazu, zum Beispiel von Martin Luther. Der hat erklärt, zumindest in einem Verteidigungskrieg sei es, ich zitiere, christlich und ein Werk der Liebe, unter den Feinden unverzagt zu würgen, zu rauben und zu brennen und alles zu tun, was Schaden bringt, bis man sie überwindet. Also er sagt dann immerhin keine Vergewaltigung und gegenüber sich ergebenden Feinden soll man Gnade walten lassen. Aber trotzdem, das ist doch wahnsinnig blutrünstig für einen christlichen Theologen. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, also erstmal wäre es nur der Verteidigungskrieg, den Christen auf sich geladen hätten, wird es ja irgendwie vielleicht noch gehen. Das ist aber ja leider auch nicht, so muss man sagen, sondern nein, Christinnen und Christen haben in vielfacher Hinsicht gewütet. Sie haben Kreuzzüge gemacht, sie waren Angreifer und Angreiferinnen und sie haben in vielerlei Hinsicht gerade gegenüber Jüdinnen und Juden unglaublich viel Schaden angerichtet. Also deshalb würde ich sagen, es geht gar nicht nur alleine darum, dass es dieses Luther-Zitat, dass sie auf eine Verteidigung, die komme ich gleich, aber es ist sogar noch schlimmer. Verteidigungskriegen, da würde ich sagen, ob es jetzt diese Wortwahl ist, also es ist ja interessant, in dem Zitat sehen Sie eben schon, man muss es ja kontextualisieren, sehen Sie ja schon eine Einschränkung, also einen Versuch, Gewalt einzuschränken. Ja, so blutrünstig es klingt, aber haben Sie am Ende schon mal diesen Einschränkungsgedanken. Grundsätzlich glaube ich, dass es wirklich eine Spannung gibt und die lässt sich auch nicht so ganz, ganz leicht wegreden zwischen verschiedenen Geboten. Wir haben einerseits eben das Feindesliebe-Gebot, über das wir hier reden, und wir haben andererseits das Nächstenliebe-Gebot. Und wenn wir das auf einer staatlichen Ebene sehen und wenn wir sagen, ein Staat hat grundsätzlich die Aufgabe und die Möglichkeit, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, dann ist ja wirklich die Frage, was ist eigentlich, wenn dieser Staat angegriffen wird? Und da ist aus meiner Sicht mit einer christlichen Ethik schon vereinbar, dass in einem sehr, sehr engen Rahmen, nachdem alles andere versucht wurde auszuloten, man mit Gegengewalt reagiert. Also, und das durchzieht auch die biblischen Texte insgesamt. Wir haben einerseits die Liebe, wir haben andererseits, wir haben das Evangelium und wir haben auf der anderen Seite das Gesetz, weil wir, und da würde ich nochmal zurückkommen auf das, was Herr Schmidbauer gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das so ganz teile mit der Frage des Besitzes, dass es immer darum geht, sondern ich glaube, im Menschen ist, das würde man jedenfalls theologisch sagen, beides angelegt. Es ist Gutes angelegt, aber das Böse ist auch in ihm angelegt. Und wir leben in einer, theologisch gesprochen, in einer unerlösten Welt, also in einer Welt, die einfach nicht perfekt ist. Und in der haben wir auch Gewalt. Und mit dieser Gewalt gilt es, umzugehen. Und ja, ich glaube, in dieser Spannung befindet sich das.
Herr Schmidbauer, haben Sie da eine kurze Entgegnung darauf?
ich denke, man wird es nie mit letzter Sicherheit feststellen können. Ich finde halt so eine eher materielle, weltliche Erklärung überzeugt mich mehr als eine theologische über die Erbsünde. Ich denke, dass halt aus meiner Sicht eigentlich die Erfindung des Besitzes wirklich so etwas gewesen ist, wie die Erbsünde hat an eigentlich die bisherigen animalischen Strukturen unseres Zusammenlebens radikal verändert. Und man kann, wenn man es jetzt wieder mythologisch fast schon sagen, dass da irgendwie auch etwas Böses in die Welt gekommen ist. Das ist nicht meine Idee, das hat schon Rousseau zum Beispiel so gesagt, dass halt der erste Mensch, der sein Grundstück eingezäunt hat, dass es wirklich ein verheerender Fehler war, dass die anderen ihn nicht ausgelacht haben und den Zaun wieder weggerissen haben, sondern dass dann alle angefangen haben, Zäune zu bauen. Und das ist natürlich ein Vorgang, der nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Und wir alle müssen ja mit einer hochentwickelten und hochstrukturierten Gesellschaft umgehen. Und da denke ich dann wiederum, dass halt das Psychologische eher so eine, auch eine Nische ist. Etwas, wo man halt Zeit hat, sich zu überlegen, vielleicht auch wie die Gruppen von Herrn Halabi, dass man nachdenkt und dass man dann halt auch die Dinge von mehreren Seiten betrachtet. Und da ist eben Feindesliebe, finde ich, unglaublich kreativitätsfördernd, sich zu überlegen, was finde ich denn an meinem Feind auch an liebenswerten Zügen.
Frau Krippner, Sie sind nicht dieser Meinung?
Doch, mit vielem kann ich gut mitgehen. Allerdings, ich habe wirklich Hadra an dieser Besitzgeschichte, weil ich eben wirklich sagen würde, erstens, der Mensch, auch anthropologisch gesehen, kommt nicht einfach nur als guter Mensch auf die Welt und dann kam der Besitz und dann war der böse. Das, glaube ich, kann man wirklich so nicht halten. Und ich würde auch wirklich sagen, dass auch heute, wenn wir uns das anschauen, wie Feindesbilder entstehen, dann sind es ganz oft Gegenbilder. Und die sozusagen allein ans Materielle zu binden, da habe ich mein kleines Fragezeichen.
Gleich schauen wir noch mal genauer auf diese Feindbilder. Wir haben hier einen Song, der heißt Enemy und das ist die indische Band Easy Wanderlings, die darin den interessanten Gedanken hat, wie vorurteilsbeladen unser Herz sein kann.
Hey, possible some can see, prejudice the heart can be, crowded view, bottle up and weighs you down. Change it up so no one see my feeling. I wanna be the enemy,
enemy.
So hard to know what is right. Reveal just a fantasy while the hands are tied.
Wir haben uns gerade den Feind in der Feindesliebe angeschaut, aber dann ist ja auch noch die Liebe da drin. Das finde ich ja nun ein ziemlich emotionsgeladenes Wort und frage mich so ein bisschen, geht es auch eine Nummer kleiner? Können wir vielleicht auch einfach von Toleranz für Andersdenkende reden oder reden wir dann nicht mehr über Feindesliebe? Herr Schmidt-Bauer, wie sehen Sie das?
Also ich finde das nicht so. Also ich denke, Toleranz ist eigentlich ein viel schwächerer Begriff als Liebe. Und wenn wir unsere emotionalen Reaktionen anschauen und versuchen sozusagen eine neue emotionale Reaktion zu finden, dann finde ich, ist Toleranz eher lau und Liebe ist halt was sehr Aktives und auch was Gestalterisches. Und ich kann halt, indem ich mit diesem Konzept der Liebe an kognitiv an irgendwas herangehe, kann ich, glaube ich, auch sehr viel mehr an Veränderung, an neuer Perspektive gewinnen.
Das ist wahrscheinlich ein Vorteil dieses Liebe-Worts. Frau Krippner, ich sehe da ja noch einen Nachteil, wenn ich an die Kirche denke, weil ich manchmal den Eindruck habe, da wird mit der Liebe so ein Harmoniemäntelchen über alles gelegt und man trägt Konflikte schon gar nicht mehr aus, weil man sich ja liebt und also da eigentlich auch kein Blatt dazwischen passen sollte. Sehen Sie das auch, also dass man mit dieser Liebe vielleicht auch ein bisschen zu weit gehen kann?
Ich glaube, mit Liebe kann man nie zu weit gehen, wenn sie allerdings, also jedenfalls, wenn sie da, Liebe das meint, was ich damit meinen würde, wenn sie hingegen ein Einlullen ist und in der Tat, dazu kann auch kirchliche Sprache deuten, dass also sozusagen es so eine Art Einlullen gibt und unter der Oberfläche geht es dann aber doch ab, dann haben wir ein Problem. Liebe, würde ich sagen, ist erstmal tatsächlich nicht eine reine Emotion. Es ist auch eine Emotion, aber auf einer theologischen Ebene ist es natürlich die Liebe Gottes für den Menschen, die Liebe Jesu, der am Kreuz gestorben ist, als Liebesakt letztlich. Und daraus speist sich sozusagen dieser Auftrag, mein Gegenüber zu lieben. Und das heißt erstmal, ihn ganz wahrzunehmen, ganz zu akzeptieren. Und das ist eine wahnsinnig große, und da wäre ich auch bei Herrn Schmidbauer, eine wahnsinnig aktive Haltung, die da drin ist. Und ich würde es gar nicht so auf so eine emotionale Ebene nur runterbrechen.
Herr Halabi, aus Ihren Publikationen zu sozialen Konflikten habe ich das Wort Identität rausgeholt und frage mich so ein bisschen, gehört das da vielleicht auch dazu, sich mit dem anderen zu identifizieren, eine Identität zu teilen? Ist das vielleicht auch ein Weg zur Liebe?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube schon. Also das ist ein Teil von dieser Verbindung, dass man zu Gruppen hat. Und Gruppen sind uns sehr wichtig als soziale Tiere, wie der Herr Schmidbauer gesagt hat, weil durch unsere Identifizierung mit anderen Gruppen kriegen wir diese positive Bewusstsein. Wir kriegen so einen Stolz, was unsere Identität inhaltlich hat, ne? Also, dass wir stolz auf unsere Geschichte, auf unsere Ziele, was wir machen als Gruppen, das bringt uns als Individuelle auch viel Stolz, nicht nur auf die Gruppenebene. Was ich sehr interessant finde von Gespräch von Liebe zwischen Gruppen, das ist auch bei uns, es gibt diese Erwartung, dass man versucht, diese Harmonie zu etablieren zwischen Leuten, die in Konflikt sind. Und ich verstehe das anders, dass die Leute haben verschiedene Identität und die sind manchmal im Konflikt, ne? Also wie Israelis und Palästinenser. Und diese Harmonie kann man nicht kriegen, ohne dass sie die Gruppen über den Konflikt reden. Also diese Liebe kommt vielleicht nicht am Anfang, aber viel nach, dass die Dialoge haben über ihre Streit und ihre Konflikte. Ich finde, dass bei uns gibt diese auch Erwartung, das sollte man nicht über den Konflikt reden oder über schwierige Themen reden, sollte man einfach die anderen lieben. Und ich finde, das ist sehr überflächlich von Gespräche über Konflikte und schwierige Themen wie das.
Und es ist ja vielleicht auch so, wenn man über den Konflikt spricht, dann kann man wenigstens den Hass abbauen. Das heißt ja nicht, dass man alle einer Meinung sein muss und dass sich die Positionen unbedingt annähern, aber vielleicht kann man den Hass abbauen. Vielleicht ist das der erste Schritt. Aber Herr Schmidbauer, ich glaube, Sie hatten
ja, ich stimme dem sehr zu. Und ich denke, man muss halt wirklich unterscheiden zwischen einer, das ist sozusagen etwas, was ich eine falsche Auffassung von Liebe finde, nämlich die Vermeidung von Aggression und von Streit. Also ich denke, dass man halt umso eher mit jemand streiten kann, wie man halt ihn liebt. Also das, weil dann man ja auch Mittel hat, sich wieder zu versöhnen. Und das ist einfach eine unglaublich wichtige Erkenntnis für Paare, dass halt nicht der Streit das Problem ist, weil im Streit werden einfach unterschiedliche Personen, Identitäten, Bedürfnisse deutlich, sondern das Problem ist die Rachsucht, das nicht verzeihen können, das sich nicht versöhnen können. Da ist halt, finde ich, dieses Konzept einer aktiven Liebe dessen, den man gerade vorher noch gehasst hat und mit dem man sich gestritten hat, das ist, glaube ich, halt etwas, was man aus dieser Tradition, dieser christlichen und indischen Tradition der Feindesliebe, was man daraus sich herholen kann und was ich einfach unglaublich wichtig finde.
Trotzdem ist für mich die Frage, wie gehe ich mit Aggression um? Denn Aggression bedeutet ja oft Verletzung für den anderen. Und also man kann noch so sehr sich rational sagen, ja, es ist gut, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und uns darüber austauschen. Aber wenn da dann mal so eine richtig aggressive Bemerkung kommt, dann wird es ja doch viel schwieriger, damit umzugehen, oder? Und da noch liebevoll zu sein.
Ich denke, dieses zweite Ding, halte demjenigen die andere Wange hin, der dich geschlagen hat, das finde ich ist einfach eine Überforderung der menschlichen Aggressionsverarbeitung. Also ich denke, es geht eher darum, dass man halt nach dem Streit bereit ist, den Streit zu vergessen und sich zu versöhnen und nicht rechthaberisch zu denken, man müsste jetzt nochmal eine Diskussion eröffnen, wer jetzt Recht gehabt hat. Das ist sehr häufig einfach ein Versuch, auf destruktive Weise einen Konflikt zu lösen, weil das funktionierende Animalische ist einfach, vertragen wir uns wieder und wir vertragen uns dann auch. Also wir lassen diese andere Seite zu. Und die Rechthaberei ist eben eng mit dem Rachegedanken verbunden.
Frau Krippner, jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, nicht die andere Wange hinhalten, können Sie da mitgehen?
Naja, also ich würde sagen, dass diese andere Wange hinhalten, die zeugt genau darauf, das ist nicht einfach naiv, sondern das ist eine Idee, hinter der natürlich auch irgendwie steht, indem ich das tue, wird das bei meinem Gegenüber etwas auslösen? Also das, glaube ich, muss man schon mitdenken. Christinnen und Christen werden auch oft als so die naiven Gutmenschen gesehen. Und es gibt meines Erachtens eine ganze Reihe an historischen Beispielen dafür, dass das auch was auslöst. Ich rate mal jedem einfach, einen Busfahrer, der einen anmotzt, mit totaler Freundlichkeit zu begegnen. Man wird erstaunt sein, dass sich auf einmal irgendwie was verändert, ja, weil es ganz oft geht, was abzulassen. So, jetzt übertreibe ich, das war jetzt noch nicht das historische Beispiel, das war es, um sozusagen zumindest Berlinerinnen und Berlinern etwas näher zu bringen. Aber wenn man sich historisch anguckt, eine ganze Reihe an zivilen Widerstandsbewegungen. Wenn Sie sich Martin Luther King angucken, dann glaube ich, hat das schon ganz klar nach diesem Prinzip funktioniert. Und das ist aber natürlich, ich halte meine zweite Wange hin, das ist ein total risikobehaftetes Unterfangen, weil es erstmal etwas Einseitiges ist. Aber es ist eben nicht naiv, weil es in der Regel, oder es hat das Potenzial, beim Gegenüber etwas auszulösen.
Ich glaube, was ein wichtiges Stichwort ist, was bei Herrn Schmidbauer kam und was vielleicht auch in dieser Idee von Ihnen, Frau Krippner, drinsteckt, ist die Frage nach der Chance zum Neuanfang. Also rauszugehen aus dem bisherigen und nochmal das anders zu drehen. Und das besingt der Brite Nick Mulray hier mit Begin Again.
Mary was my mother's mother and my sister too. There's rain in the river, there's a river running through to the sea around these islands, crying tears of sorrow, pain. There's rain in the river, there's a river in my veins. Mary, young as we may be, you know the blood in you and me is as old as blood can be, is as old as blood can be, as old as blood can be.
Wir sind hier im Gespräch über die Feindesliebe und ich will ihr jetzt noch einen Begriff gegenüberstellen, der auch schon gefallen ist. Es ist nicht der Hass, das wäre zu einfach, sondern es ist die Gerechtigkeit. Also die Frage, passen Feindesliebe und Gerechtigkeit zusammen? Frau Krippner, da geht die erste Frage an Sie, denn in der neuen Friedensdenkschrift der IKD geht es viel um gerechten Frieden. Aber die Feindesliebe, die soll ja auch dann gelten, wenn der Feind Unrecht tut. Also widerspricht das irgendwie dem Ruf nach Gerechtigkeit, die Feindesliebe?
Es steht zumindest wirklich in der Spannung zueinander. Das, glaube ich, muss man sagen. Es ist so, dass wenn wir uns jetzt auf internationaler Konfliktebene das anschauen, da können wir zum Beispiel den Blick in die Ukraine wenden und wir sehen, wir haben ganz klar einen Aggressor und wir haben jemanden, der sich verteidigt, nämlich die Ukraine. Dann ist die Idee der Feindesliebe, würde ich sagen, auf einer nationalstaatlichen Ebene eine Überforderung, wenn man daraus schließen würde. Feindesliebe würde jetzt bedeuten, ich halte die rechte Wange hin, das heißt, ich lasse einfach den Aggressor gewinnen. Aber ich glaube, so ist es auch nicht gemeint, weil leider biblische Texte oder Gott sei Dank biblische Texte ja nicht als, es gibt nicht ein Zitat, sondern es gibt eben einen gesamten Kontext. Und in diesem Kontext ist eben auch die Idee der Nächstenliebe, der Schutzverantwortung von all dem. Und insofern würde ich sagen, es gibt diese Spannung und Feindesliebe hat immer einen Irritationsmoment darin, was erstmal einen rausnimmt aus einer reinen Kriegslogik. Aber es bedeutet eben nicht einfach, wir ergeben uns auf staatlicher Ebene jederzeit, weil dann hätten in der Tat Leute, die alle Länder dieser Welt einnehmen wollen, sehr leichtes Spiel.
Herr Halabi, wenn wir nochmal nach Israel und Palästina schauen, da geht es ja auch ganz viel um Unrecht, das alle Gruppen irgendwie erfahren haben und das wird öfters gegeneinander aufgerechnet, also Vertreibung, Terroranschläge, natürlich auch der schreckliche Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der Krieg in Gaza. Würden Sie sagen, wenn wir darüber reden, ist dann Gerechtigkeit ein wichtiger Begriff, hilfreich oder verhärtet das vielleicht auch manchmal die Fronten, wenn alle auf Gerechtigkeit beharren?
Nee, ich denke, das ist also sehr, sehr wichtig. Um der anderen Person zu lieben, würde ich sagen, muss man erstmal diese Anerkennung, dass man ungerecht behandelt würde. Und wenn man das kriegt, also auf beide Seiten sehe ich das in meine Dialoggruppen, wenn die Leute diese Anerkennung kriegen, dann können sie die andere Seite schätzen und sogar lieben. Ne? Aber das ist sehr, sehr wichtig, sonst kann man nicht zu einer Versöhnung kommen, ne? Weil diese Gerechtigkeit bleibt immer noch da. Und ich kann eine Person zum Beispiel in einer Dialoggruppe sehr gut schätzen, aber das bringt die Situation nicht zu Ende. Deswegen diese Diskussion über Gerechtigkeit ist sehr, sehr wichtig für uns als Moderator.
Herr Schmidbauer, bei Ihnen im Buch habe ich viele Zweifel gelesen über diese Gerechtigkeit. Sie haben sie auch schon ein bisschen angedeutet. Also Sie würden vielleicht sagen, man soll nicht immer auf einen gerechten Ausgang beharren, sondern erstmal die Feindesliebe so probieren?
Ja, ich denke, dass das Streben nach Gerechtigkeit und die Empörung über Unrecht sind meines Erachtens auch gefährliche Konstrukte. Und es gibt ja dieses literarische Beispiel von Michael Kohlhaas, der eben ein sehr rechtschaffener Mann war, der eben aber, weil er das Gefühl hatte, ihm ist Unrecht widerfahren, zum Räuber und Mordbrenner wurde. Und ich finde da sehr viel sympathischer eine andere Bibelstelle, nämlich, das ist ja auch eine großartige Szene, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Das betten wir mal kurz ein. Also es kommen die Schriftgelehrten zu Jesus mit einer Frau, die anscheinend direkt beim Ehebruch erwischt wurde.
Ja, ja. Mhm.
Und sie sagen ihm, also die müsste doch jetzt eigentlich gesteinigt werden. Und Jesus sagt, ja, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und es geht weiter, das habe ich kürzlich erst nachgelesen, es geht weiter damit, dass einer nach dem anderen weggeht.
Dass sie dann sich schleichen, ja. Das finde ich ist halt auch für die Versöhnung in Paaren, wo ja sozusagen mein Anschauungsmaterial täglich mir vor Augen tritt, ist es, glaube ich, auch unglaublich wichtig, dass man halt, es ist natürlich Unrecht passiert und einer hat immer wahrscheinlich mehr gelitten als der andere, aber ich denke, darauf zu beharren, dass ich eine gerechte Entscheidung kriege, das ist immer gefährlich. Also das sagt man ja auch, wenn jemand einen Rechtsstreit führt, vor Gericht kriegen sie ein Urteil, aber keine Gerechtigkeit. Also dieses subjektive Erleben, ich habe jetzt Gerechtigkeit oder mein Recht bekommen, denke ich, das ist etwas, was sehr eng mit gefährlichen Aspekten der menschlichen Psyche, Rachsucht, Narzissmus und so weiter verbunden ist.
Trotzdem würden wir ja jetzt nicht allen Leuten davon abraten, vor Gericht zu ziehen, oder, Frau Krippmann?
Nein.
Nee, also ich glaube auch, dass es beide Aspekte hat. Ich glaube, also bei der Rede vom gerechten Frieden ist erstmal gemeint, dass das auch ganz andere Dimensionen hat, dass Frieden nicht einfach die Abwesenheit von Gewalt ist, sondern dass es auch um Abbau von Ungleichheiten, von Abbau von Not, die Möglichkeit, Freiheit zu leben geht. Das ist damit gemeint. Und gleichzeitig ist, glaube ich, Frieden oder ist sozusagen das auch ein Prozess einfach. Gerechter Frieden ist ein Prozess. Und ich glaube tatsächlich, dass dazu gehört, und da bin ich ganz bei Herrn Schmidt-Bauer, dass man unter Umständen in diesem Prozess auch mal akzeptieren muss, dass eine vollkommene Gerechtigkeit nicht herzustellen ist. Und wenn ich mir anschaue, wie so Versöhnungsprozesse, wir haben ja dazu eine ganze Reihe an einfach empirischen Daten auch so, wie sind Versöhnungsprozesse gelaufen, dann ist es immer so gewesen, und wir leben hier in einem Land, in dem, kann man sagen, leider Gottes, aber ja überhaupt nicht alles gesühnt wurde, was hier passiert ist. Aber das hat auch die Chance gegeben, überhaupt wieder einen Neuanfang zu machen. Das heißt, ich glaube, auch da nochmal, es ist ein Spannungsverhältnis, in dem man ist. Einerseits kommen wir ohne Gerechtigkeit und auch ohne Recht auf gar keinen Fall klar als Menschen miteinander, weil nochmal, ich eben sagen würde, auch das Böse gibt es in dieser Welt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir darauf beharren, und daran erinnert uns nämlich die Feindesliebe, dass dieses Beharren ein gefährliches Moment hat und dass Feindesliebe eben genau das andere heißt, nämlich durch Liebe auch einmal darüber etwas hinweggehen.
Aha. Ich finde ja den Punkt von Herrn Hallaby auch noch interessant. Er sagte, erstmal beim anderen wahrnehmen, was der alles als Unrecht erfahren hat. Das heißt ja noch nicht unbedingt für alle Gerechtigkeit einfordern und Strafe und Reparationen und so weiter. Aber erstmal die Ungerechtigkeit wahrnehmen, die der andere oder die andere erfahren hat. Herr Hallaby, würden Sie sagen, das ist vielleicht sogar noch wichtiger als die Gerechtigkeit in jeder einzelnen Regelung danach einzufordern?
Ich kann was hinzufügen von den Forschungen über Versöhnung von Sozialpsychologie, die zeigt, dass Gruppen haben verschiedene Bedürfnisse. Täter haben die Bedürfnisse nach moralischer Identität und Opfer haben normalerweise die Bedürfnis nach Kontrolle und was man sagt Agency, ne? Also diese Macht, dass man sieht die Gruppe als mächtige Gruppe, ne? Und sie akzeptiert. Und die Forschung zeigt, dass zum Beispiel in der Beziehung zwischen Juden und Deutschen die Bedürfnisse von Israelis, dass sie als eine Gruppe mit Agency ist.
Mit Handlungsfähigkeit,
genau,
oder Wirkmächtigkeit vielleicht.
Genau,
ne? Ja.
Genau. Das ist sehr wichtig für die Israelis, wenn sie mit den Deutschen kommunizieren. Wenn sie solche Botschaften kriegen, solcher Feedback zum Beispiel in einer interpersonellen Situation kriegen, dann haben die die Bereitschaft nach Versöhnung. Ne? Und für die Deutschen ist es andersrum. Sie brauchen diese moralische Identität, dass die Israelis sich als moralische Menschen sehen. Das sieht man auch bei Israelis, um und Palästinenser, die haben auch die gleiche Bedürfnisse. Diese Forschung zeigt schon lange, dass diese Bedürfnisse sind unterschiedlich zwischen den Opfer und Täter. Also diese Anerkennung ist sehr wichtig. Das sollte man nicht also bei Strafe, man erwartet nicht besonders die Strafe oder dass die Gerechtigkeit so erfüllt, sondern dass man das sieht und wahrnimmt, wie Sie schon gesagt haben.
Dass die Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppen anerkannt werden, das ist ein interessanter Punkt und vielleicht auch eine gute Frage, von wem verlange ich eigentlich Feindesliebe? Ist er in einer Opfer- oder in einer Täterposition oder vielleicht in beidem? Das muss man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, dass auch das möglich ist. Wir haben hier jetzt nochmal Musik, ein Soul-Duo von Leon Bridges und Norah Jones. Die freuen sich, an Weihnachten nach Hause zu kommen und mal wieder auf dem alten Klavier zu spielen und vielleicht dabei auch so manches Komplizierte zu vergessen. This Christmas, I'm coming home. In unserem Nachdenken über die Feindesliebe würde mich jetzt noch interessieren, Frau Krippner, kann Feindesliebe manchmal auch fehl am Platz sein?
Sie kann dann fehl am Platz sein, wenn sie gefordert wird von Gruppen. Das ist eine freiwillige Handlung und anders kann sie auch gar nicht erfolgen. Und wenn ich sage, zu einer angegriffenen Gruppe oder das kann ich auch viel kleiner machen im Privaten, so jetzt lieb aber mal ordentlich deinen Feind und ich bin aber ganz klar Opfer. Diese Aufforderung, da habe ich Probleme mit.
Aus München ist uns zugeschaltet der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer. Sie haben ein ganzes Buch über die Feindesliebe geschrieben und Sie sind ein starker Verfechter davon. Aber kann es nicht vorkommen, dass Sie in einer Therapiesitzung auch mal sagen, also Sie müssen jetzt Ihren Feind oder Ihre Gegnerin nicht lieben?
So umständlich würde ich das nicht ausdrücken. Aber ich denke, dass natürlich, wenn Feindesliebe als Begriff verwendet wird, um sozusagen Unterdrückungsverhältnisse zu rechtfertigen, ist es natürlich sehr in Frage zu stellen, wie ja Frau Grüttner auch gesagt hat. Also ich denke, dass der Begriff auch sehr leidet, wenn man ihn einfach sozusagen so stark mit moralischem Druck verbindet und dass er aufblüht, wenn man eigentlich das Befreiende da drin sieht und letztlich, ich denke immer auch das Animalische, dass halt diese Fähigkeit, die haben ja Kinder und Tiere, haben die einfach und die ist unglaublich bewundernswert, wenn man halt diese Verbiesterung und diese Kränkungsreaktion von Menschen sieht, dass man halt einfach wieder gut ist, oder? Das ist was Spontanes und das ist eine Fähigkeit, die man schützen muss und die aber dann, wenn man sie jetzt verpflichtend macht und Druck macht, die natürlich dann auch wieder verkümmert.
Unser dritter Gast ist auch aus München zugeschaltet, Sliman Halabi, Psychologe und Moderator von Dialogveranstaltungen, unter anderem zwischen Israelis und Palästinensern. Herr Halabi, passiert es da manchmal, dass Sie sagen, so jetzt muss es hier nicht ums Liebhaben gehen oder um die Feindesliebe, hier geht es jetzt mal um etwas ganz anderes, vielleicht eben um Gerechtigkeit oder so etwas?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, dass ich erwarte von den Leuten nicht, die anderen zu lieben. Das ist sehr, sehr wichtig, am Anfang besonders, weil verschiedene, besonders Palästinenser, fühlen sich diskriminiert, wenn wir diese Erwartung von sie haben, weil es gibt so viel Ungerechtigkeit. Ne? Und am Anfang ist uns sehr wichtig, dass die Leute finden einen gemeinsamen Vertrag, wie sie miteinander sprechen können, also besonders über diese schwierigen Themen. Und dann, wenn dieser Liebe später kommt, so spontan, weil sie einander verstanden haben, das ist für mich eine sehr erfolgreiche Arbeit. Aber sonst erwarte ich von den Leuten nicht, am Anfang anderen zu lieben.
Ja, also das war jetzt bei Ihnen allen dreien eigentlich, man kann es nicht von anderen erwarten oder geradezu einfordern, die Feindesliebe. Ich will an dieser Stelle nochmal kurz sagen, wir zeichnen das Gespräch aus Termingründen Anfang Dezember auf, also beschäftigen uns nicht mit den ganz aktuellen Ereignissen. Vielleicht ist ja bis zum 24. Dezember der Frieden ausgebrochen, aber wir wollen nachdenken über das Prinzip der Feindesliebe. Wir machen uns jetzt nochmal kurz, wenigstens musikalisch klar, in welcher Jahreszeit wir unterwegs sind, und zwar mit der schottischen Band Bell und Sebastian und dem Song Winter Whiskey. Wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur über Feindesliebe. Und in Ihrem Buch, Herr Wolfgang Schmidbauer, finden sich so schöne Ausdrücke wie Feindesliebe könne eine Inspiration sein, eine poetische Anleitung. In kirchlichen Texten, Frau Krippner, findet man sowas wie Feindesliebe als bleibender Anspruch, als ethischer Kompass. Ich möchte dem jetzt mal entgegensetzen, Feindesliebe als Unzumutbarkeit. Wir haben es schon ein bisschen vielleicht angesprochen, aber Herr Schmidbauer, gerade weil Sie eben auch ein bisschen was über die Ukraine schreiben in Ihrem Buch, nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Ist Feindesliebe oder auch nur irgendeine Form von Arrangement nicht eine Unzumutbarkeit, zum Beispiel für Menschen, die Angehörige bei den Massakern in Butscha im Frühjahr 2022 verloren haben, wo eben Ermittlungen doch auch zeigen, dass da also russische Truppen Zivilisten willkürlich getötet, zum Teil davor gefoltert haben. Also so ein unglaubliches Unrecht. Da braucht man eigentlich nicht mehr irgendwie Feindesliebe zu erwarten, oder?
Also es hört sich jetzt ja an, als ob man da eine Forderung stellen würde. Und ich würde eher sagen, das ist halt mehr etwas, was spontan entsteht, also wie Gnade. Das ist ja auch ein, finde ich, ein an sich theologischer Begriff, der aber einfach gerade in Gruppentherapie und Paartherapie eine unglaubliche Rolle spielt. Also Gnade vor Recht ist einfach ein sehr hilfreiches Prinzip, wenn das Leben sozusagen weitergehen soll. Und diese Frage übrigens über die Unzumutbarkeit der Feindesliebe, die ist bei Freud ja sehr ausführlich beantwortet worden. Und er ist eben auch überzeugt, dass sie eben unzumutbar ist, dass man halt der Freund seiner Freunde ist, aber man ist eben auch der Feind seiner Feinde. Und daran lässt sich nichts ändern. Und dem stimme ich nicht zu. Ich denke, ich habe auch mal einen anderen Erfahrungshintergrund. Ich habe halt eigentlich eher mit Gruppentherapie angefangen als mit Einzelanalyse, habe dann aber die einzelanalytische Ausbildung auch gemacht. Und ich glaube, dass halt gerade Gruppen, dass da halt diese Fähigkeit, sich in Richtung von Konstruktivem zu organisieren, dass das was unglaublich Interessantes ist und auch etwas Unberechenbares. Vielleicht wird mir Herr Labe zustimmen, dass jede Gruppe eigentlich anders ist und dass man halt als jemand, der das oft macht, eigentlich dann sagt, ich bin immer wieder überrascht von den Fähigkeiten von Gruppen.
Herr Halabi, würden Sie das so unterschreiben und würden Sie auch sagen, da ist dann eben auch eine unterschiedliche Fähigkeit oder Bereitschaft in einer Gruppe, eben auf die anderen zuzugehen oder vielleicht auch mal nicht?
Ja, das kommt drauf an, an welcher Gruppe reden wir, aber normalerweise weiß ich, dass die Leute kommen mit dieser Bereitschaft, um der anderen Seite kennenzulernen und mehr zu wissen, wie die denken und was sie über uns denken und wie kann man Versöhnung schaffen durch Gespräch.
Das heißt ja, dass dann was ganz Entscheidendes schon vorher passiert ist, nämlich, dass die alle interessiert sind an Versöhnung. Und dass das natürlich ganz anders ist in den Realsituationen.
Ja, aber der Unterschied ist, dass die Leute haben diese Bereitschaft, aber wissen nicht, wie sie damit umgehen können.
Ah, ja.
Ne? Und dafür brauchen sie uns als Moderator, weil wir müssen die vorbereiten, um miteinander zu reden. Ne? Und das braucht natürlich viel Zeit. Zum Beispiel am Anfang reden wir über den Konflikt gar nicht. Verschiedene Sessions, also viele Workshops, geht längere Zeiten erstmal nur, um den anderen Personen in der Gruppe kennenzulernen. Lernen, was ihre Hobbys sind, was sie mögen und solche Sachen. Und dann fangen wir an mit Bereitung von Erwartung und dieser Vertrauen zu bauen. Ne? Und das dauert also echt lang, bis die Gruppe bereit ist, um die schwierigen Themen und die sensiblen Themen zu reden.
Herr Halabi, ich frage mich ja, ob man sagen kann, je schrecklicheres Menschen erlebt haben von der Gegenseite, die ich jetzt mal so nenne, also je näher sie auch dran waren an dieser Gewalt und Aggression, desto schwerer ist es, eben diesen Wunsch zur Versöhnung zu haben. Und dann fällt mir ein, es gibt so Organisationen wie Combatants for Peace oder anderes, also Menschen, die Angehörige verloren haben, eben im Krieg oder durch einen Terroranschlag und die gerade aus diesem schrecklichen Verlust dann sagen so, jetzt will ich aber verstehen, wieso haben das andere mir angetan?
Ja, also das ist die Million-Dollar-Frage. Ne? Wie kann das sein, dass die Leute auch von den Holocaust, ne, wieder erfahren, also Holocaust-Überlebende denken anderes über, welcher Kapital lernen wir von Opferheit und von unserer Trauma. Ne? Und das ist mir sehr beschäftigt sehr in der Forschung, dass ich versuche zu verstehen, welcher Kapital lernen die Leute von kollektiver Trauma. Was ich sehe in meinen Dialoggruppen, ich habe zum Beispiel Palästinenser aus Gaza, die dort waren und nicht also in die letzten 2 Jahren, aber vorher und haben unter Raketen gelebt und überlebt, also dieser Kriege und so. Und viele kommen zu der Entscheidung, dass Gewalt hilft nicht mehr und wir brauchen was anders, ne? Weil Gewalt hat uns nicht geholfen. Wir haben gesehen, wie was unsere Hamas, also sie sagen, was unsere Hamas gemacht hat. Und das hat uns mehr Leid gebracht. Und deswegen brauchen wir Gespräche, sonst Gewalt ist es nicht die Lösung. Und auf die israelische Seite, das gibt das auch. Man sah auch Leute, die, es gibt eine Person, ich habe mir die Name jetzt fehlt, er ist aus Süden, seine Eltern wurde getötet durch der Hamas-Attacke und er bleibt immer noch ein Friedensaktivist. Er glaubt immer noch daran. Also ja, es gibt solche Leute und es gibt andere, die glauben, nee, wir brauchen mehr Gewalt, weil das ist die einzige Lösung, dass man schaffen kann.
Wenn wir über Unzumutbarkeit von Feindesliebe reden, Frau Krippner, dann will ich da nochmal auf das Zwischenmenschliche kommen, weg von den großen politischen Konflikten, aber zu einem Problem, was die Kirchen in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, nämlich die sexualisierte Gewalt. Und ich glaube, da gibt es manchmal eben doch diese Zumutung, dass den Opfern abverlangt wird, irgendwie eben doch den Tätern zu verzeihen und damit ihre Feinde zu lieben. Das kann aber eigentlich nicht sein, oder?
Das ist so und das ist total toxisch und das ist eine Problematik, würde ich tatsächlich sagen, ein Schlag, den wir in der evangelischen Kirche, für die spreche ich jetzt mal, auf jeden Fall haben, dass wir eben dieses große Gebot der Feindesliebe haben und jeder kriegt nochmal eine Chance und dass das zu Täterschutz geführt hat. Und das ist, das würde ich schon sagen, es gibt einen Kulturwandel darin, es wird gesehen, aber das macht die Schuld, die dort die evangelische Kirche auf sich geladen hat und sicherlich auch noch in bestimmten Fällen tut, kann das in keiner Weise nivellieren.
Und es wird gesehen vielleicht auf so einer Leitungsebene, aber ich frage mich ja auch als einfaches Gemeindeglied, da habe ich dann meinen Lieblingspfarrer und der wird dann plötzlich beschuldigt und dann denke ich so, naja, aber wieso regen die sich da jetzt so auf, ist doch alles lange her und außerdem soll man sich doch auch lieben. Und also gibt das nicht auch das, dass das irgendwie so mit dieser Feindesliebe so ein, ja, eben den Opfern im Grunde das Recht auf Aufarbeitung und auf auch Zorn abspricht?
Ja, also das gibt es und dagegen muss man vorgehen. Es gibt Schutzkonzepte, es gibt das alles, aber das ist auf jeden Fall so, dass wir da eine bestenfalls lernende Kirche sind. Und darin liegt aus meiner Sicht wirklich auch eine Gefahr christlichen Sprechens, wenn man so möchte. Und dann kommen wir wieder zum Beginn dieser Stunde. Also in dem Moment, in dem Opfern gesagt wird, so jetzt liebe mal so ordentlich deinen Feind, in dem Moment kann es durchaus gefährlich werden. Darf ich noch einmal zu Beginn dieser Runde einmal zurückkommen, doch noch einmal auf die große Politik, weil ich da nochmal einhaken wollte, was Feindesliebe da doch meines Erachtens auch in der Frage der Ukraine bringen kann. Weil wo ich etwas von Abstand nehmen wollen würde, wäre zu sagen, Feindesliebe, ja, sie hat eine Unzumutbarkeit drin, aber genau darin hat sie meines Erachtens auch einen Stachel drin, der auch gerade in diesen großen Kontexten eine Rolle spielen kann und sollte. Friedrich von Weizsäcker hat in der Zeit des Kalten Krieges den Begriff der intelligenten Feindesliebe geprägt. Und das hieß sozusagen Abrüstung. Und die Idee, die dahinter ist, und das ist ja die Idee der Feindesliebe, nämlich, dass ich einseitig mit etwas beginne, aber eben nicht naiv, sondern intelligent, weil ich irgendwie auf eine Gegenreaktion hoffe. So, und was heißt das jetzt, wenn ich mir aber anschaue, dass ich einen imperialistischen Aggressor habe? Und das würde ich sagen, ist Russland derzeit, dann glaube ich, wäre intelligente Feindesliebe nicht darauf militärisch zu reagieren. Aber es kann doch immer wieder sozusagen auch in diesem Konflikt nochmal die Frage eintragen, was würde das bedeuten? Also sowas wie, dass westliche Bündnispartner unter Umständen daran erinnern, dass auch die Ukraine keine völkerrechtswidrigen Verbrechen begehen darf im Krieg. Wir wissen, dass sie immer im Krieg geschehen, aber solche Erinnerungen. Sie kann dazu führen, dass die westlichen Bündnispartner, und da sind wir in einer volatilen Lage im Moment, sich Gedanken machen, wie denn ein Frieden aussehen kann. Also wie ein danach aussehen kann. Also man kann ja sagen, wenn man eine Tür verlässt, muss irgendwie diese Tür offen bleiben, um wieder reinzukommen. Und ich glaube, dieses Moment der Feindesliebe, das wäre aus meiner Sicht intelligente Feindesliebe, und in dem Sinne ist sie auch universal.
Herr Schmidbauer, vielleicht haben Sie da eine Reaktion darauf, denn bei Ihnen höre ich ja immer eher die Feindesliebe als etwas Spontanes, vielleicht sogar ein bisschen animalischer Affekt oder so, den Sie da stark machen wollen. Jetzt sagt Frau Krippner intelligente Feindesliebe, also hochrational. Was sagen Sie dazu?
Das ist kein Widerspruch. Also ich finde, Feindesliebe ist an sich eine Intelligenzleistung auf jeden Fall. Also weil sie halt dem primitiven Affekt sich in den Weg stellt. Also Rache ist ja der primitivere Affekt. Und ich glaube, dass natürlich Feindesliebe in hochkomplexen Gesellschaften oder Situationen natürlich immer von Intelligenz unterstützt sein muss. Und dass aber Intelligenz ja auch enthält, dass wir halt spontane Gefühle nicht machen können. Und das führt wieder zurück zu diesem Anfangsthema. Das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. In der Praxis des Christentums ist ja immer diese Idee, dass man halt Gefühle durch eine Norm herstellen kann, oder? Mhm. Ich denke, das ist natürlich ein Machtinstrument. Also weil wer dann die Norm hat, kontrolliert dann auch die Gefühle und gerät in Gefahr, sich selbst zu überschätzen und natürlich die Macht, die er dadurch gewinnt, zu missbrauchen. Und das führt natürlich auch wieder zu dieser sexualisierten Gewalt, gerade in diesen kirchlichen Kontexten. Und ich denke, dass man da halt viel basaler eigentlich ansetzen müsste. Nicht, wenn schon alles Mögliche passiert ist, sondern erstmal halt primär, dass man sich dieser Unmöglichkeit bewusst wird, Gefühle zu normieren.
Was sagt der Psychologe Hallaby dazu?
Schwierig. Also für mich sehr wichtig zu verstehen, dass Feindesliebe geht um universale Verständnis von Menschlichkeit. Ne? Also wenn wir verstehen, dass auch Aggression ein Teil von Menschlichkeit, ein Teil von uns, nicht nur der Feind, das bringt dieser Empathie und Perspective Taking, das wir sagen in Sozialpsychologie, also die Perspektiveübernahme von anderen. Und dieser universale Verständnis von Menschlichkeit fehlt jetzt gerade bei vielen Gesellschaften. Und ich denke, wenn man ohne dieser universale Verständnis, dann kann man nie zu Liebe kommen.
Wir begeben uns mal kurz musikalisch nach Jerusalem, denn Joan Baez singt davon, wie sie schlechte Nachrichten aus Nahost hört und erstmal verzweifeln will. Und dann setzt sie dem doch ihren Glauben entgegen und der lautet: Eines Tages werden alle Kinder Abrahams ihre Schwerter niederlegen in Jerusalem.
I woke up this morning, none of the news was good. The death machine was rolling across the ground where Jesus stood. The man on my TV told me it's always been that way, and there's nothing anyone can do or say. And I almost listened to him, and I almost lost my mind.
senses again. I looked into my heart to find that I believe the one fine day the children of Abraham will lay down their swords forever in Jerusalem.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur schon über Konstellationen gesprochen, in denen Feindesliebe unmöglich oder unzumutbar erscheint. Und trotzdem sind meine drei Gäste hier als Leiterin einer Friedenswerkstatt, als Psychotherapeut, als Dialogmoderator immer wieder damit befasst, zumindest Räume der Begegnung oder des Austauschs zu schaffen. Ein Verständnis, was vielleicht ein erster Schritt zur Feindesliebe sein kann. Das haben Sie schon ein bisschen angedeutet, Herr Halabi. Und bei Ihnen ist das ja wirklich auch so, Sie haben ausgerechnet am 8. Oktober 2023 in Deutschland lebende Israelis und Palästinenser zusammengebracht, um über den Konflikt zu reden. Der Termin, der stand vorher fest, aber die Lage war natürlich durch den Terrorangriff der Hamas einen Tag zuvor nochmal dramatisch verstärkt. Wie haben Sie in dieser wirklich wahnsinnig angespannten Situation es überhaupt geschafft, dass die Menschen, die über Nacht nochmal mehr zu Feinden geworden waren, einander zuhören?
Ja, das war echt schwierig und ich hatte viel Angst, dass die Leute nicht kommen zu diesem Treffen. Nur zu korrigieren, das waren nicht Leute, die in Deutschland leben, sondern in ganz Europa, also aus verschiedenen Ländern, Palästinenser und Israelis. Und viele haben mir geschrieben, am 7. Oktober haben geschrieben, ich kann morgen nicht kommen. Es ist so schwierig, jetzt über den Konflikt zu reden. Und wir haben uns entschieden, trotz was alles passiert ist, wir bleiben bei dieser Termin, weil viele sind wahrscheinlich alleine mit diesen Gefühlen und das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, über diese Schwierigkeiten und diese Gefühle zu reden. Und am 8. Oktober sind alle gekommen. Die waren alle da online über Zoom und wie gesagt, wir reden normalerweise über den Konflikt nicht am Anfang und das war so ein Raum, über die Gefühle zu reden. Viele hatten auch Familien auch in Gaza und auch im Süden. Einer von den Teilnehmern hat Verwandte verloren im Süden von Israel. Der andere hat ihre Familie in Gaza und die sollten in andere Häuser gehen, um nicht auf einmal getötet zu werden. Und das war also sehr schwierige Momente, aber sehr wichtig. Und die waren alle dort und konnten miteinander einfach reden und auch zusammen weinen, muss ich sagen.
Also Emotionen auch teilen, das ist ja auch absolut interessant.
Das war die wichtigste Ding. Also sie haben einfach über Emotionen geredet und geäußert, wie schlimm die Situation ist. Also sie haben alle nicht damit zugestimmt, weil sie sehen die Konflikte anders als wie die Politiker und wie die Hamas oder Israel das sieht.
Herr Schmidbauer, Sie empfangen als Psychotherapeut zerrüttete Paare, denke ich mir öfter mal, die sich wahrscheinlich schon fast als Gegner oder als Feinde sehen. Das ist dann der Ausgangspunkt für eine Paartherapie, wo die beiden sich wieder aufeinander zu bewegen sollen. Was sagen Sie da am Anfang? Wie bringen Sie die dazu, emotional abzurüsten?
Der Anfang ist ja immer, dass Paare sich bilden, weil man die Vorstellung hat, dass man gemeinsam das Leben besser meistert. Und dass man halt einen Partner hat, der einen unterstützt. Und wenn man in Paartherapie kommt, ist es meistens ja so, dass halt dieser Partner, der einen unterstützt hat und den man sich als Unterstützer wünscht, dass der eigentlich zum größeren Problem geworden ist und dass man halt außerhalb der Beziehung das Gefühl hat, man kann sich besser entspannen und kriegt mehr Bestätigung als in der Beziehung. Und ich finde es halt immer sehr interessant, das zu rekonstruieren, wie solche Prozesse passieren und wo halt letztlich die Liebe geblieben ist. Und vielleicht ist es ja auch ein Beitrag gewesen, dass ich dann dieses Buch über die Feindesliebe geschrieben habe, weil es in der Tat ja darum geht, halt jemand, den man inzwischen als kränkend und daher als Feind erlebt, dass man den ja irgendwann mal geliebt hat und dass man den ja im Prinzip auch wieder lieben kann. Also das ist ja letztlich auch dieser universalistische Gedanke, dass halt es Menschen im Prinzip möglich ist, liebevoll miteinander umzugehen und ihre Feindschaft zu vergessen. Und in Europa gibt es ja ganz gute Beispiele dafür, oder? Dass wir halt, wenn wir einem Franzosen begegnen, nicht mehr der Meinung sind, dass er uns Elsass und das Lothringen weggenommen hat, sondern wir sind halt zwei unterschiedliche Nationen, die halt auch eine unbelastete Beziehung anfangen können. Und deshalb ist es ja auch nicht unvorstellbar, dass es an anderen Orten der Welt im Prinzip auch möglich sein sollte.
Frau Krippner, die Evangelische Kirche in Deutschland hat eine Friedenswerkstatt. Die haben Sie zusammen mit dem Friedensbeauftragten der EKD, dem Landesbischof Friedrich Kramer, geleitet und leiten Sie auch weiterhin. Da treffen durchaus unterschiedliche Positionen aufeinander, wenn ich das richtig verstehe. Also auch was den Pazifismus angeht, was die Rüstungspolitik angeht und so weiter. Sie sind sicher nicht als Feinde da einander gegenüber gesessen, aber doch als vielleicht in manchen Dingen ja Gegner, was die Diskussion zu bestimmten Punkten angeht. Und Sie hatten den Druck, dass die EKD diese Denkschrift veröffentlichen wollte. Ich weiß, die Friedenswerkstatt hat jetzt nicht diesen Text geschrieben, aber trotzdem, wie haben Sie diese unterschiedlichen Positionen ausgerechnet zum Friedensthema überhaupt miteinander zusammenbringen können oder erstmal annehmen können, dass die anderen vielleicht anders denken?
Also annehmen, dass andere Leute anders denken als ich, kann ich zum Glück sehr gut, sonst wäre auch wirklich mein Beruf als Direktorin einer evangelischen Akademie, wo es vor allen Dingen um Streit und Kontroverse geht, wirklich verfehlt. Da würde ich mich sehr viel ärgern. Aber davon ab ist, glaube ich, da ein kleiner Fehlschuss drin, insofern als dass Kontroverse nicht Feind bedeutet und als dass Kontroverse auch nicht kein Frieden bedeutet. Und also der Protestantismus zeichnet sich dadurch aus und auch jetzt, die Denkschrift ist erschienen und es geht hoch her. Und ich habe die große Hoffnung, es bleibt auch in den meisten Fällen dabei, dass Leute nicht dann aus Wut aus der Kirche austreten, denn eigentlich vereint uns, dass wir als Christinnen und Christen versuchen, an der Stelle tatsächlich zusammenzubleiben in aller Kontroverse, die wir da haben.
Aber was verhindert, dass die kontroversen Lager zu gegnerischen und zu Feindeslagern werden?
Ja, ist eine wirklich interessante Frage. Vielleicht ist es, aber das scheint mir jetzt fast zu, da habe ich fast ein bisschen Sorge, ob ich da die evangelische Kirche überhöhe und da möchte ich auf gar keinen Fall reinfallen, aber vielleicht ist es eben tatsächlich, dass der Glaube einen doch zusammenhält und das, also was ich schon sagen kann, ist sozusagen, wenn sie auch noch so zerstritten miteinander sind und dann feiern sie einen Gottesdienst miteinander. Das erlebe ich zum Beispiel auf Synoden sehr stark, also kirchlichen Parlamenten, so grob gesagt. Die sind einfach immer mit Gottesdiensten, morgens sind Andachten und es gibt einen Gottesdienst zum Auftakt und es gibt einen Gottesdienst am Ende. Und währenddessen gibt es sehr viel Kontroverse und das ist dann doch irgendwie was Vereinendes. Aber um das gleich nochmal einzufügen, wir haben ja auch in der Christenheit, also wenn wir uns die Weltchristenheit anschauen, unglaubliche Kontroversen, die hin auch zu Gegnerschaft gehen. Und ich muss Ihnen sagen, also mit bestimmten christlichen Nationalismus möchte ich auch wirklich nichts zu tun haben. Und da hoffe ich auf mein Gegenüber nicht als Feind zu blicken. Aber da möchte ich doch auch in eine starke Abgrenzung gehen. Also insofern, ja, versuchen wir zusammen zu bleiben. Aber es gibt auch ganz klar Situationen, wo ich sagen würde, und hier aber muss sehr klar markiert werden, dass hier eine Grenze ist, die zum Beispiel ich theologisch überhaupt nicht tragen könnte.
Wir waren vorhin musikalisch in Nahost, jetzt begeben wir uns in die Ukraine, zumindest in den Gedanken und in der Sehnsucht der ukrainischen Sängerin Vika. Sie lebt in Berlin und besingt ihr Heimweh, Homesick. Hier im Deutschlandfunk Kultur gerade gehört, wie wichtige Dialogräume entstehen, wie man lernen kann, einander zuzuhören. Aber ich frage mich, ob das reicht, um das Prinzip der Feindesliebe zu verbreiten. Zumal es ja doch mächtige Gegentendenzen gibt, auf die ich jetzt gerne noch mal ein bisschen schauen würde. Herr Schmidbauer, fangen wir damit an. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie soziale Medien dazu führen, dass Feinde noch mehr gehasst werden, dass Menschen sich vereinen im Hass auf einen anderen Menschen. Es ist jetzt eher unrealistisch, dass die Menschen aufhören, soziale Medien zu nutzen. Wie kann man denn da für eine bessere Debattenkultur und vielleicht so ein bisschen mehr Feindesliebe online sorgen?
Also da bin ich überfragt. Also ich bin da nicht genug drinnen, um mir da was zu überlegen. Und ich denke schon, dass es vor allem ein Problem auch der Geschwindigkeit ist, dass halt Hass und negative Reaktionen dass die einfach viel schneller sind als Reflexion und Differenzierung. Und dass eben die Digitalisierung einfach unser Welterleben sehr beschleunigt hat, weil das ja alles so schnell geht und man auch sehr schnell reagieren kann. Man kann also sehr schnell irgendeine Stellungnahme zum Beispiel in den Computer hacken. Früher musste man halt erst einen Bogen Papier in die Schreibmaschine spannen und wenn man einen Leserbrief schreiben wollte, das hat viel länger gedauert und war also deshalb auch viel mehr von Vorgedanken mitbestimmt. Und ich denke, eine gute Idee ist ja, was jetzt in Australien stattfindet, dass man halt die Altersgruppe begrenzt und dass man halt Kinder davor schützt, dass sie halt diese unglaublich schnellen Befriedigungen, dass sie mit denen geflutet werden. Und das andere ist halt, denke ich schon, dass die menschliche Wahrnehmung halt so ausgestattet ist, dass halt eine einheitliche, klare Feindreaktion, die man dann halt noch steigern kann, dass die einfach viel einfacher ist als eine differenzierte Reaktion. Was mag ich an dem anderen? Was finde ich anerkennenswert? Wie kann ich eine Beziehung verbessern? Das sind alles langsame Überlegungen.
Herr Halabi, Sie haben wahrscheinlich viel Anschauungsmaterial, wie über diesen Konflikt in Israel-Palästina in den sozialen Medien, gerade auch hier in Deutschland, diskutiert wird und wie sich da auch Fronten verhärten, oder?
Ja, natürlich. Ich bin jetzt ausgetreten von aller sozialen Medien, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, die Spaltung ist sehr stark und Leute wie ich und andere Mitglieder von Dialoggruppen fühlen sich sehr befremdet von dieser Kultur von Spaltung, weil wir sehen alles sehr kompliziert und mit viel Nuance und spürt man, dass die Mehrheit von Gesellschaft sieht alles ein bisschen anders aus, mehr mit dieser Polarisierung und Spaltung und das macht alles sehr schwierig und ich glaube, es gibt so eine bestimmte Struktur von den sozialen Medien, die es mit ökonomischen Gründen verbunden ist. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Richtung, dass unsere Gesellschaft überall in der Welt jetzt in diese Richtung geht.
Frau Krippner, da sieht wahrscheinlich die evangelische Kirche auch eine Aufgabe für sich, eben gegen das Hochschaukeln anzugehen. Und gleichzeitig ist die evangelische Kirche jetzt in den sozialen Medien doch nur schwach vertreten, würde ich mal sagen. Ich kenne auch Twitter, eine Pfarrerin, so ist es nicht, aber trotzdem. Also sind das einfach andere Blasen, andere Welten, wo es auch schwer ist, reinzuwirken?
Also ich glaube, da sind wir gar nicht so alleine, sondern insgesamt sind zivilgesellschaftliche Bündnisse, also auch andere zivilgesellschaftliche Akteure nicht in gleicher Stärke vertreten. Wir haben das auch erlebt ja bei Parteien, dass die AfD einfach eine wahnsinnig gute Social-Media-Strategie von Anfang an hatte, als die SPD sozusagen noch so ungefähr darüber nachgedacht hat, ob man da auch mal hingehen muss. Also ist jetzt sehr böse gesagt, aber so von der Grundidee her. Wir wissen, dass einfach man kaum mit Masse dagegen ankommt. Und das sehen wir übrigens auch interessanterweise in den christlichen Bereichen. Es gibt so eher von der verfassten Kirche geförderte Influencerinnen. Und wenn man sich deren Reichweite anguckt im Vergleich zu so freikirchlich eher mit einem christlich-nationalen Hintergrund jedenfalls liebäugelnd, dann sind die Reichweiten viel, viel größer. So, und dann kann man sich fragen, warum ist das denn so? Und da würde ich in der Tat sagen, was jetzt auch schon mehrfach gesagt wurde, dass Differenziertheit auf wenige Worte einfach schlicht nicht möglich ist. Also da ist eine Unmöglichkeit drin. Und deshalb verknotet sich auch mein Hirn darin, wenn ich darüber nachdenke, wie man dagegen angehen kann. Weil man könnte natürlich sagen, wir fluten jetzt das Internet mit anderen Nachrichten. Aber um überhaupt mal so etwas wie das, was wir jetzt hier tun, wir reden ja jetzt hier 2 Stunden miteinander, mal aus verschiedenen Perspektiven über Feindesliebe nachzudenken, brauche ich eben auch ein bisschen Zeit, um irgendwie mal mir zu überlegen, ob Waffenlieferungen eigentlich ethisch legitim oder nicht sind. Das kann ich nicht in einem Einzeiler machen, sondern das braucht vielleicht mal, wenn ich es spreche, eine halbe Stunde abwägen und wenn ich es schreibe, braucht es vielleicht 5 Seiten. Ja, also und das ist wirklich eine Problematik, gegen die ich wirklich finde, ganz schwer anzugehen ist.
Der nächste Song bringt uns zurück zu Weihnachten und sagt uns, dass da eine ganz einfache Friedensbotschaft ja auch drinsteckt, denn die Engel singen vom Frieden auf Erden. Und die Band Echo Smith sagt, die Glocken am Weihnachtstag, die sollten uns doch eigentlich daran erinnern. I heard the bells on Christmas Day.
I heard the bells on Christmas Day. Repeat. of peace on earth, goodwill to men.
Weihnachten, das ist so eine Zeit, in der viele Menschen sich ganz besonders Frieden wünschen. Und das neue Jahr steht ja vor der Tür mit seiner Zeit für gute Vorsätze. Deswegen möchte ich zum Abschluss dieser Sendung über Feindesliebe meine drei Gesprächspartnerinnen fragen. Wenn sich nun eine Hörerin oder ein Hörer denkt, gut, das war jetzt alles überzeugend und ab sofort oder spätestens ab dem 1. Januar übe ich mal mehr Feindesliebe. Hätten Sie drei da jetzt vielleicht noch eine kleine praktische Hilfestellung für die Alltagsbegegnung, für das Posten in den sozialen Medien oder auch vielleicht für die nächste weitreichende Entscheidung im Unternehmen oder in der Politik? Herr Schmidbauer, fangen wir mit Ihnen an. Ein Trick für die Feindesliebe im Kleinen, haben Sie einen?
Ich komme auf das zurück, was Herr Halawi gesagt hat, nämlich die Anerkennung der Motive des Feindes oder dass wenn ich das Gefühl habe, jemand kann mich nicht leiden, dass ich dann nicht ihn sofort als Feind erlebe, sondern denke, was habe ich an dem nicht wahrgenommen oder nicht anerkannt. Und ich sage oft gerne, man kann, das ist auch so, um mich selber in meiner Arbeit irgendwie bei der Stange zu halten, dass man halt nicht alle Menschen lieben kann, aber man kann sich für alle interessieren. Und Interesse ist ja eigentlich auch eine Form von Liebe. Und ich glaube, dass dieses Interesse für andere Menschen, dass das halt einfach ein sehr guter Übergang ist vom Hass zur Liebe.
Frau Krippner, mit der Evangelischen Akademie wollen Sie ja durchaus auch Entscheidungsträger und Trägerinnen ansprechen in der Politik und anderswo. Haben Sie für die vielleicht auch einen kleinen Rat zur Feindesliebe, ohne dass es zur Zumutung oder zur ungeliebten Aufforderung wird, aber vielleicht doch also ein kleiner Denkhinweis?
Also ich finde erstens, eine kleine Zumutung darf es ja durchaus sein. Zumutung ist, glaube ich, jede Art von Glauben ans eigene Leben. Insofern eine kleine Zumutung darf es sein. Ich glaube, ich würde Politikerinnen und Politikern, und so erlebe ich das auch, weil wir ja auch regelmäßig in Gesprächen sind, das raten, was ich auch anderen Menschen raten würde, nämlich die Zeit zu finden. Und das ist für Politikerinnen und Politiker, muss man fairerweise sagen, unheimlich schwierig, die Zeit zu finden, mal einen Schritt zurückzutreten und mein Gegenüber wahrzunehmen und das wahrzunehmen als einen Menschen, der genau wie ich seine Wäsche waschen muss, nicht weiß, wie er es mit den Kindern kriegt, noch eine Schwiegermutter hat, die vielleicht im Sterben liegt und so weiter und so weiter. Ja, wir alle sind Menschen, die gebunden sind in menschlichen Beziehungen, die leiden, lieben, Freude empfinden und all das. Und wenn es mir gelingt, das in meinem Gegenüber zu sehen, und das gelingt mir aber meistens erst dann, wenn ich irgendwie mal durchatme und einen Moment des Abstands kriege, das ist vielleicht eine Möglichkeit, den anderen wirklich als Menschen wahrzunehmen, was ja die Feindesliebe ausmacht.
Herr Halawi, von Ihnen würde ich erbitten, einen kleinen Hinweis für Diskussionen über Nahost, die in Deutschland ja sehr verbreitet sind und oft sehr konfrontativ, und es geht auch wirklich in eine Gegnerschaft und Feindschaft bei diesem Thema. Haben Sie da einen Hinweis, wie man da vielleicht mit etwas mehr Feindesliebe rangehen könnte?
Ja, ich würde sagen, also die Leute, die sind nicht betroffen von der Situation, also kein Palästinenser und kein Israelis, sollten an uns gucken und schauen, dass, wenn wir das schaffen können, als Palästinenser und Israelis miteinander sitzen und miteinander reden können, wieso können sie das nicht auch machen? Ne? Wenn die Leute, die selber betroffen sind, können das schaffen, dann können auch anderen. Und ich finde, stimme auch zu mit was die anderen gesagt haben, dass diese universale Idee von Menschlichkeit, dass wir alle mit ähnlicher Motivationen und ähnlicher Gefühle, hilft auf jeden Fall bei aller Fälle.
Feindesliebe ist ein großes Wort, in dem ganz, ganz viel drinsteckt. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie drei das mit mir hier ein bisschen aufgedröselt haben. Also herzlichen Dank an Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin und Mitverfasserin der EKD-Friedensdenkschrift Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick.
Dank auch an Sliman Halabi, Psychologe an der Universität Wuppertal und der Europa-Projektkoordinator der israelisch-palästinensischen School for Peace. Und last but not least, danke an Wolfgang Schmidbauer, Psychotherapeut und Autor des Buchs Feindesliebe, Plädoyer für ein fast vergessenes Prinzip, erschienen im Bonifatius Verlag. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Tag. Vielleicht klingen ja ein paar Gedanken bei Ihnen noch nach in diesem Song von Michael Kiwanuka, Love and Hate, mit der zu unserem Thema passenden Zeile: Für die Liebe aller, schau hinter die Mauer. Calling all the people here to see the show. Calling for my demons not to let me go. I need something, give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere. You can't break me down. You can't take me down.